SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Lust und Frust der Erziehung, wie Eltern ihre Kinder mit Bedeutung überfrachten. Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Immer mehr Familien in Deutschland fühlen sich im Umgang mit ihren Kindern offenbar überfordert. Fachleute reden vom Erziehungsnotstand und von den Kindern, die zu Tyrannen werden. Vielleicht auch, weil sie oft wie Prinzen und Prinzessinnen im Mittelpunkt ihrer Familie stehen. Tun Eltern ihren Kindern damit wirklich etwas Gutes? Was projizieren Erwachsene auf ihre Kinder und welche eigenen Bedürfnisse leben sie damit aus? Wohin führt es, wenn Eltern versuchen, sich mit Hilfe ihrer Kinder selbst zu verwirklichen? Und wie wird aus der Lust am Kind der Frust über dessen Erziehung? Ein internationales Trio wird über diese Fragen diskutieren, bestehend aus einem dänischen Familientherapeuten, einer französischen Autorin und einem deutschen Erziehungswissenschaftler Wolfgang Bergmann. Er hat in Hannover ein eigenes Institut für Kinderpsychologie und Lerntherapie. Herr Bergmann, eines Ihrer Bücher trägt den Titel »Das Drama des modernen Kindes«. Da geht es zum Beispiel um Hyperaktivität, um Essstörungen. Was sagen solche Störungen denn über die Eltern aus?
Die Störungen sagen zunächst einmal etwas aus über die Kultur, die gesellschaftliche Kultur, in der die Eltern leben. Zum Zweiten über die Verfassung der Familie. Die Familien haben sich sehr verändert. Das wird zu meiner Verwunderung viel zu wenig in diesen ganzen pädagogischen Diskussionen beachtet. Die moderne Familie, das ist so eine ganz kleine, enge Bindungsgemeinschaft, eine Harmoniegemeinschaft, die möglichst nicht gestört werden soll. Da gibt's das Mama-Ego, das Papa-Ego und dann das Kind, das ein bisschen mehr ist als diese beiden Egos und insofern fast wie natürlich in das Zentrum der Familie rückt. Alles Dinge, die es früher in dieser Phase nicht gab. Und dieses Kind im Zentrum, das wird zum einen sehr geliebt. Die modernen Kinder werden, glaube ich, mehr geliebt als früher. Sie werden zumindest mehr umhätschelt und mehr versorgt. Und das ist ja nicht nur schlecht. Es führt aber auch zu dem, was Sie eben gesagt haben. Es führt zur Verwöhnung. Und Verwöhnung ist keine Liebe. Oft ist Verwöhnung sogar das Gegenteil von Liebe. Und so ein verwöhntes Kind, das hat nun das Problem, wenn es auf andere Kinder trifft. Da hat es so ein Weltbild. Eigentlich ist die ganze Welt dazu da, um mich zu versorgen. Eigentlich muss ja alles so laufen, wie ich das will. Wenn die anderen Kinder aber auch einen eigenen Willen haben, dann fühlt sich unser kleines, verwöhntes Wesen aus dem Mittelpunkt heraus an die Seite gedrückt. Es kann sich nicht mehr verhalten, reagiert entweder depressiv oder aggressiv und so entstehen Konflikte. Also das liegt weniger jetzt an den unmittelbaren Verhaltensweisen der Eltern, obwohl dazu vieles zu sagen ist, das werden wir auch sicher noch tun. Aber zunächst einmal muss man begreifen, da ist auch eine Struktur dahinter. Einmal so eine Ego-Kultur, die gesamtgesellschaftlich ist, und diese neue Verfassung der Familie, diese Bindungsgemeinschaft, diese Harmoniegemeinschaft, dieser Wunsch, wir wollen ein heiles Leben haben und das Kind soll auch nach außen anderen gegenüber zeigen, was für eine tolle und heile Familie wir sind. Das ist das Drama.
Kommt es denn vor, dass Sie nur die Eltern therapieren müssen, damit es den Kindern wieder gut geht?
Ja, sowas kommt tatsächlich vor, ist aber natürlich selten. Es gibt aber Fälle. Ich hatte einen unlängst, da kam ein Mädchen mit der sogenannten ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivität oder Zappelphilipp, in meine Praxis. Und ich habe ein Jahr lang nur mit der Mutter gearbeitet, die allerdings mit beeindruckender Intensität an sich selber herumschuftete und ihr Leben auf den Kopf stellte. Und nach einem Jahr habe ich die Lehrerin angerufen und sie sagte, das ist in Ordnung, das Kind ist beliebt, das hat jetzt Freunde, ist sogar Klassensprecherin. Habe die Kleine dann mir auch nochmal angeguckt, nichts war mehr von ADS. Es gibt auch solche Momente, in denen sich die tiefen Traumata, besonders der Mütter, die allerfrühesten Bindungsstörungen, fast unmittelbar widerspiegeln im Verhalten der Kinder.
Der zweite Gast in diesem SWR2-Forum ist die Romanistin Beatrice Dürer. Sie lebt mit ihrer Familie mit 3 Kindern in Berlin und ist Privatdozentin an der Universität in Halle. In ihrem Buch »Die Legende vom typisch Deutschen – Eine Kultur im Spiegel der Franzosen« befasst sie sich ausführlich auch mit dem Thema der Erziehung. Frau Dürer, woran erkennen Sie denn, dass eine Erziehung typisch deutsch ist?
Es gibt 2 Merkmale, die für mich sehr auffallend sind im Vergleich zu Frankreich. Das ist zum einen die Hierarchie zwischen der Privatsphäre und der öffentlichen Sphäre. Was ist der Anteil der Privatsphäre der Familie im Erziehungsprozess und der Anteil der öffentlichen Sphäre der Institutionen? Und da ist es in Deutschland und Frankreich ungefähr umgekehrt. In Deutschland wird die Familie heilgesprochen. Man erwartet von ihr sehr viel und alles, was wichtig und gut an der Erziehung scheint, von der Familie zu kommen. Und die Schule oder der Kindergarten hat dabei eine etwas untergeordnete Rolle. Das ist fast sogar so, als hätte man etwas Angst vor kollektiven Institutionen. Und in Frankreich ist es das Gegenteil, also nicht, dass man besondere Angst vor der Familie hat, aber wichtig ist das, was außerhalb der Familie passiert.
Und wenn Sie auf den Umgang der Deutschen mit ihren Kindern schauen, was erfahren Sie dann über die Eltern, Frau Durand?
Man erfährt, glaube ich, dass die Eltern als Eltern ambitioniert sind. Aber das ist vielleicht nicht spezifisch deutsch. Das ist, glaube ich, der Fall in allen unseren entwickelten individualistischen Gesellschaften. Ich glaube, Eltern verwirklichen sich in der Tat über ihre Kinder. Die Kindererziehung ist auch ein Aspekt des persönlichen Erfolges der Eltern. Woran man diesen Erfolg misst, ist vielleicht von Gesellschaft zu Gesellschaft anders. Ich glaube, die Franzosen legen da vielleicht mehr Wert darauf, dass ihre Kinder erfolgreich werden, wo die deutsche Gesellschaft vielleicht mehr Wert darauf legt, dass die Kinder sich als autonome Persönlichkeiten entwickeln.
Zu meinem dritten Gast. Er gilt europaweit als der derzeit wohl renommierteste Familientherapeut, Jesper Juhl. Ich freue mich sehr, Herr Juhl, auch Sie in dieser Runde zu begrüßen. Herr Juhl macht Erziehungsberatung in Kopenhagen, schreibt Bücher und gründete vor 4 Jahren die Bewegung Family Lab International, die Eltern praktische Hilfe geben soll. Herr Juhl, was ist denn schlimmer für ein Kind, wenn die Eltern kein ausgeprägtes Interesse an ihm zeigen und es vielleicht sogar etwas vernachlässigen? Oder aber, wenn die Eltern alles dafür tun, damit ihr Kind glücklich und erfolgreich wird?
Das, glaube ich, kann man nicht beantworten. Also man kann sagen, dass es ist richtig, dass die letzten 15, 20 Jahren sind die Kinder sehr viel ins Zentrum. Jetzt, glaube ich, konnte man ruhig sagen, jetzt wäre es schön, wenn die Kinder wieder in Familie integriert wurden. Weil die sitzt da in Mitte und sind ganz einsam und weiß eigentlich nicht, was die mit ihr eigenen Status machen sollen.
Das heißt also, die Kinder haben eine Bedeutung, die im Grunde viel zu groß für sie ist, wo sie selbst gar nicht wissen, wie sie sie ausfüllen sollen.
Das wissen die überhaupt nicht. Aber was passiert ist, hat eigentlich nicht mit Kindern zu tun. Also Kinder sind ja so ungefähr genau wie richtige Menschen. Und wenn man als Partner zum Beispiel in einer Partnerschaft immer im Zentrum ist und der andere nur bedient und immer herumfragt und sagt, was möchtest du jetzt, was möchtest du jetzt, wenn du das nicht möchtest, was möchtest du dann und so weiter und immer da am Tisch sitzt und den anderen anguckt, das ist ja furchtbar. Also niemand wird zufrieden, die Eltern fühlen sich natürlich überfordert und die Kinder. Es gibt ja verschiedene Symptome. In den schlimmsten Fällen verlieren die Kinder eigentlich ihre Fähigkeit für Empathie total, werden so gesagt antisozial, jedenfalls nicht sozial. Aber es ist eine ganz, ganz tiefe menschliche Einsamkeit. Und dann kann man natürlich sagen, warum war das nicht so, wenn ich zum Beispiel Kind war? Und ich glaube, es kommt davon, dass unsere Eltern hätten Gott sei Dank nicht so viel Zeit mit dieser Erziehung, die sie damals praktizierte. Aber was wir hätten, und ich glaube, das hat viele von uns gerettet, wir hätten viele, viele Stunden jeden Tag ohne Erwachsene. Mhm. Wir haben alles Mögliche gemacht miteinander, verschiedene Altersgruppen, so ab 4, 5. Und alles, was wir heute soziale Kompetenz und so weiter nennt, haben wir eigentlich da gelernt und nicht von unseren Eltern. Kurz gesagt, die Kinder werden übererzogen. Die Eltern kümmern sich zu viel darum, die verbrauchen zu viel Zeit und Energie und sollte viel lieber ein gesundes und sinnvolles Erwachsenenleben aufbauen.
Herr Juhl, ist gar nicht so deutlich geworden, eine Parallele gezogen, die ich auch gern ziehe und die ich ganz wichtig finde. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sollte man viel häufiger mit Liebesbeziehungen vergleichen. Wenn da zwei Partner sind und einer hängt dem anderen dauernd im Nacken, mach doch das, wie geht es dir denn, fühlst du dich auch wohl, da geht die beste Partnerschaft dabei zugrunde, so auch die Liebe eines Kindes zu seinen Eltern.
Aber Herr Bergmann, das, was Sie jetzt gerade sagen, die Kinder, die zu viel unter der Aufmerksamkeit der Eltern stehen, unter der ständigen Aufmerksamkeit, fordern die das nicht gerade ein?
Das sind halt unglückliche Kinder, nicht? Die können sich die Welt nur so vorstellen, dass sie etwas kriegen, in sich hineinnehmen, hineinschlucken und das war's dann. Aber dieser frohe, dieser freie, auch der eigene Wille im Umgang mit den anderen und das in Kommunikation, also in Abspiegelung mit einem anderen Kind, auch Streit und wieder Versöhnung, das kann man alles nicht im Rahmen der Eltern lernen. Das ist auch gar nicht der richtige Ort dafür und ich bin ganz sicher, dass die Kinder, die ständig schreien, Mama hier, Mama da und Mama rennt auch noch, das ist erstens die Folge einer völlig verfehlten Propaganda der Bundesregierung, mehr Zeit für eure Kinder. Das nebenher, es ist vor allem Ausdruck einer vereinsamten Verwöhnung der Kinder. Und das finde ich richtig traurig.
Ich möchte gerne dazu sagen, dass Eltern sagen oft zu mir, Kinder fordern ja so viel Aufmerksamkeit. Und meine Antwort ist immer, ja, das ist richtig. Und Gott sei Dank brauchen die nicht so viel, wie die fordern. Ich bin jetzt Großvater, 2 Jahre lang. Ich sitze mit meiner Frau und unser Enkelkind ist dabei und wir machen genau dasselbe Fehler wie die Eltern. Wir sitzen da und wir gucken ihn an und wir gucken ihn an und gucken ihn an und gucken ihn an. Jetzt vor jedes Abendessen müssen wir uns verabreden und sagen, hör mal, heute Abend reden wir über unsere Pläne für Ostern.
Und das Kind sitzt dabei und muss zuhören.
Ja, muss zuhören. Will sehr gerne zuhören. Ja. Was ich gerne sagen möchte, und das geht auch mit die pädagogischen Institutionen, was Kinder heute wirklich ernsthaft fehlen, und jetzt rede ich über die skandinavischen Kinder am meisten, die sind nicht genug mit Erwachsenen zusammen. Das heißt, die sind nicht genug mit Erwachsenen zusammen, die ein Erwachsenenleben leben. Das heißt, die Mütter und Väter versuchen, wenn die Kinder vom Schule oder Kindergarten abgeholt ist, wie die Pädagogen weiterzumachen. Die skandinavischen Kinder sind so rund 14 Uhr überstimuliert. Und wenn die Eltern damit weitermachen mit DVDs, was weiß ich, Badeland, alles mögliche, Unterhaltung, dann geht es schlecht. Dann kriegen wir viele von diesen Kindern, die sich nicht konzentrieren kann und so weiter. Und dann ist es ja klar, dass wenn man mit eine disziplinierte französische Schule vergleicht, halt Ganztagsschule, dann sind die beiden Achtjährige ja sehr, sehr, sehr verschieden in ihr Verhalten zum sich selber und sich selbst.
Frau Durand, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass Deutschland nicht Kinder, sondern elternfeindlich sei.
Ja, weil sehr viel in den pädagogischen Diskursen, die in der Gesellschaft im Umlauf sind, hat als Effekt, den Eltern schlechtes Gewissen zu machen. Oder ihnen mit der Höhe und Würde ihrer Aufgabe als Eltern und als Erziehern zu konfrontieren, so dass der Umgang mit Kindern dadurch nicht leichter gemacht wird. Es ist furchtbar einschüchternd. Und ich habe oft deutsche Elternratgeber, die ich lesen konnte, als Angst und schlechtes Gewissen einflößend empfunden, wo ich immer das Gefühl hatte, dass die französischen Äquivalente etwas fast verharmlosend waren. Gesagt haben, keine Sorge, es geht auch so. Das ist also zum einen. Dann gerade, weil die Privatsphäre hier so hochgeschrieben wird, also ihre Verantwortung, ist es natürlich für die Eltern umso schwieriger. Und da denkt man, ist vielleicht manchmal das Scheitern oder das Gefühl des Scheiterns eher vorprogrammiert durch diese hohe Erwartung.
Im Grunde ist es ja paradox. Nie gab es weniger Kinder und nie war die Sorge um diese Kinder größer. Liegt das daran, dass heute jedes Kind ein Wunschkind seiner Eltern ist, im Gegensatz zu früher?
Das glaube ich auf jeden Fall. Oder selbst wenn das keine Wunschkinder sind, muss man sich mit ihnen verhalten, als wären sie Wunschkinder. Und das ist natürlich mit einer sehr hohen Verantwortung verbunden, was natürlich auch schön und gut ist. Aber das macht die Aufgabe nicht leichter.
Was den Umgang vieler Eltern mit ihren Kindern anbelangt, da ist ja oft auch von Projektionen die Rede. Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche, die Eltern auf ihre Kinder projizieren. Was sind da die Hauptprobleme?
Also, was wir zunehmend beobachten, sind zwei scheinbar gegenläufige Entwicklungen. Wir haben tatsächlich eine nicht individualistische, aber eine individualisierende Gesellschaft. Man kann auch sagen, eine Ego-Gesellschaft. Und ein Ego, das irgendwie keine tieferen Bindungen hat, keine Verlässlichkeiten, auch in den sozialen Beziehungen, das ist ein aufgeblasenes Ego, das ist ein angepasstes Ego. Viele Eltern gucken dauernd links und rechts, was können die anderen Kinder, kann meines das auch. Das Kind muss ein Stück weit sozusagen die heile Familie nach außen repräsentieren. Und dann haben viele Eltern die Angst, ihr Kind verliert den Anschluss an gesamtgesellschaftliche oder auch weltwirtschaftliche, globalisierte Zusammenhänge, die sie überhaupt nicht begreifen. Also mich hat vor kurzem angerufen eine nette Moderatorin und fragte, in Frankfurt, glaube ich, und zeitgleich in Hamburg wird ein Kindergarten gegründet, in dem die Kinder mit 2,5 Jahren Chinesisch lernen, weil ja China der Markt der Zukunft ist, was ich denn davon hielte. Und ich habe gesagt, was fragen Sie mich denn? Die haben einen an der Waffel, das ist doch wohl vollkommen klar. Also wir haben eine hoch egozentrierte Art der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Insofern wird da vieles projiziert. Aber wir haben gleichzeitig auch eine übermäßig angepasste Art. Die Kinder werden ständig kontrolliert. Sind sie für die Wirtschaft der Zukunft geeignet? Entsprechen sie bestimmten Bildungsidealen? Und schließen sich nicht eine Spekulation der Neurobiologen, schließen sich nicht da oben im Kopf die Zeitfenster und dann ist es zu spät für die dritte Sprache. Die Kinder werden einerseits verwöhnt und andererseits unter einen permanenten Rivalisierungs- und Leistungsdruck gestellt und diese Mischung ist teuflisch. Das ist das entscheidende Problem. Den Eltern fehlt die Selbstverständlichkeit der Bindung in eine soziale Ordnung. Die gibt es nicht mehr. Das kann man den Eltern nicht vorwerfen, aber das ist ein Problem für die Kinder. Und dann laufen sie hinter jeder neuen Mode her. Es gibt jetzt eine neue Kindergartengruppe, die heißt Little Giants. Das heißt, die 2,5-Jährige sollen schon kleine Giganten sein. Da merkt man diesen narzisstischen Charakter der Eltern, aber auch diese Pädagogik. Die Antwort darauf ist simpel. Kinder sollen keine Giganten sein, sondern ganz normale, durchschnittliche Wesen. Sie sollen auch nicht den chinesischen Markt später mal beherrschen. Sie sollen einfach glücklich sein.
Muss das Kind der bessere Erwachsene sein? Wird das von ihm erwartet?
Ein Stück weit ja. Also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben in Deutschland ja auch wieder zurzeit so eine Entwicklung zurück zur Disziplin, zu den guten alten Werten. Nicht? Viele Eltern, viele Hörer werden das Buch von Herrn Burb kennen, Lob der Disziplin. Das ist so richtig, die altdeutschen Soldatenwerte, alles marschiert in Reihe und Glied, sonst gibt's Prügel. Und ein neues von einem Kinder- und Jugendpsychiater, warum die Kinder kleine Tyrannen werden. Und dieses Buch bestätigt mich in meinen Vorurteilen, die ich schon immer gegen diese Berufssparte hatte.
Der Bonner Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff meint ja, Kinder müssten ständig feste Abläufe trainieren, damit ihre Seele parieren lernt, wie er es ausdrückt.
Das ist reiner, grober, fahrlässiger Unsinn. Er vergleicht in einem Interview mit Focus auch die kindliche Seele mit einem Muskel. Wer diese unendliche Plastizität und die Fülle, das ständige über sich hinausgehen einer kindlichen Psyche vergleicht mit der relativen Simplizität eines Muskels, hat wirklich von Entwicklungspsychologie keine Ahnung. Wir haben hier ein tiefes Dilemma. Wir haben viel zu viele und leider oft erfolgreiche Bücher von Autoren, die das geringste Maß an Feinfühligkeit für Kinder, aber auch an Fachwissen über die Entwicklung von Kindern deutlich machen. Zweites Beispiel, er empfiehlt in einem Stern-Online-Interview, dass Mama wie eine kaputte Schallplatte jeden Abend dasselbe sagen soll. Jetzt stellen Sie sich das doch mal vor. Die modernen Kinder haben ohnehin ein bisschen Schwierigkeiten hinzuhören. In der Regel hören sie nicht hin, wenn die Erwachsenen was sagen. Und jetzt sagt Mama jeden Abend immer wieder dasselbe. Was ist denn der Erziehungserfolg? Das Kind wird trainiert darin, nicht hinzuhören. Wer so etwas ernst nimmt, dem kann ich nur auch nicht mehr helfen. Solche Gedanken haben einen zutiefst totalitären, antidemokratischen Charakter. Vor allem beim Lob der Disziplin von Herrn Bub, das ja von vielen Lehrern gelesen wurde, das sollten sich die Kultusminister und die Weiterbildner der Lehrer überlegen. Wir haben hier eine tiefe, totalitäre Tendenz in unserem Bildungswesen, Ausdruck von Hilflosigkeit, aber auch Ausdruck der Trägheit, nach richtigen Wegen zu suchen, und das sind neue Wege.
Es gibt eine in die letzten 4-5 Jahren neokonservativen Wind über Europa.
Also es gibt unendlich wenig Wissen, übrigens auch in den Kindergärten, auch in den Grundschulen, über die Entwicklungsbedingungen von Kindern. Man weiß überhaupt nicht, warum die Sprache lernen, wie sie sich kognitiv entwickeln. Da gibt es von Fröbel und alten Autoren unendlich viele wunderschöne Sätze. Beispielsweise von Rousseau, der sagt, dass ein Kind springt und hüpft, das ist pures Lernen. Unterbreche ich dieses Springen und Hüpfen, dann lernt das Kind nicht mehr. Das heißt, wir führen die Kinder einerseits in eine Verwöhnungskultur, die hat einen asozialen Charakter. Diese Kinder werden sehr schnell einsam oder aggressiv oder unruhig. Und wir führen sie gleichzeitig, bevor sie überhaupt das soziale Miteinander, das frohe Miteinander mit anderen Kindern gelernt haben, führen wir sie in eine Rivalität. Guck mal, Margot kann aber schon 5 Buchstaben schreiben, du erst 3. Dass sowas schief geht, kann man sich doch an 5 Fingern abzählen.
Ich würde gerne mal ein paar Beispielsituationen verhandeln in diesem SWR2-Forum Lust und Frust der Erziehung, wie Eltern ihre Kinder mit Bedeutung überfrachten. Und da wäre es schön, wenn wer auch immer von Ihnen kurzes Statement einfach nur als Antwort geben würde, wirklich kurz. Was Eltern denn wohl in einer Konfliktsituation tun sollen? Wie sieht es aus? Darf man einem Kind heute noch einen Klaps geben?
Nein.
Nee, darf man natürlich überhaupt nicht, kommt gar nicht in die Tüte.
Darf man es in sein Zimmer sperren, die berühmte Auszeit?
Nein.
Nein.
Warum das nicht? Das gilt ja so als das Allheilmittel heute.
Das kann ich ganz einfach erklären. Es macht mich immer so ein bisschen müde, wenn wir immer über Kinder reden. Wir reden immer über Kinder. Was macht man mit Kindern? Als wäre die Haushaltsgeräte oder Haustiere. Man kann Kinder von ihrer Familie nicht separieren. Man kann eine oder eine andere Erziehungsphilosophie haben, aber Tatsache ist, für die Beziehung sind die Eltern verantwortlich. Immer, jeden Tag, jede Stunde. Wenn man Ausstunde oder man hat ja verschiedene neue Begriffe dafür empfunden, wenn man das macht, dann sagt man, okay Kind, wir haben einen Konflikt, du bist schuldig, du gehst in dein Zimmer. Das ist ja eine ganz klare Botschaft zum Kind, du bist schuldig. Und dann fragen die Eltern, aber was denn? Bin ich dann schuldig? Soll ich in mein Zimmer gehen?
Na, es gibt ja auch die Variante andersrum, Herr Juhl. Und zwar diesen stummen Protest im Kinderzimmer. À la Gandhi, ich setz mich da jetzt rein und ich bleibe so lange dort sitzen, bis du, mein liebes Kind, bereit bist, mit mir zu reden.
Ja, aber das ist ja alles ein Spiel. Also ich möchte gerne sagen, wenn man alles versucht hat, wenn man notwendigerweise alles versuchen muss und das nicht erfolgreich ist, dann versucht mit der Wahrheit. Zum Kind sagen, wir haben einen Konflikt gehabt, ich habe meinen Kopf verloren, ich weiß nicht mehr, was zu sagen. Gehen wir bitte beide in dein Zimmer oder mein Zimmer, sitzen wir uns ganz ruhig hin und sieht, ob uns irgendwas Geniales einfällt, womit wir weiterkommen können. Genau so mit Erwachsenen. Das sind alle Methoden.
Lassen Sie uns kurz 2 andere noch abhandeln. Bringt es etwas, wenn die Eltern einem Kind drohen, zum Beispiel mit Fernsehentzug?
Also wenn man ein Kind droht, dann hat man wieder Beziehung aufgegeben, man hat Dialog aufgegeben, man hat gesagt, ich habe kein Vertrauen in mich selber als Eltern, ich habe kein Vertrauen in dir als Kind, jetzt muss ich andere Methoden verwenden.
Ja.
Das geht nicht darum, ist es gut oder schlecht für die Kinder. Die Kinder überleben Drohungen, ruhig, viele Drohungen. Aber Beziehung überlebt nicht und Selbstrespekt von Eltern überlebt nicht. Und Kinder brauchen Eltern, die froh mit Selbstrespekt und viel Verantwortung in der Welt funktionieren kann.
Also ich würde das gern ergänzen. Eltern machen sich, glaube ich, nicht genügend klar, wie unendlich bedeutsam sie für ihre Kinder sind. Kinder lieben ihre Eltern, sie können nicht anders. Nicht zu jeder Stunde, aber substanziell, selbst wenn sie ganz wütend sind. Kinder lieben ihre Eltern, das ist fast in ihr Überlebensprogramm eingeschrieben. Warum ist das so? Das erste Schlucken, das erste sich freuen, den ersten Blickkontakt, das hat man bei Mama und ein bisschen bei Papa gelernt. Die ersten Bauklötze stapeln, den Raum erfahren, sich selber als Körper empfinden, das Feingefühl der Haut. Im Zentrum waren immer diese übermächtigen Gestalten der Kindheit, Vater und Mutter. Und wenn dies Liebe liebevolle Gestalten sind, dann sucht das Kind eine, im richtigen Sinn verstanden, eine gute Autorität, eine beschützende Autorität. Und wenn das ganz tief verankert ist, natürlich kann ich dann auch mal, wenn mir so ein Kind total auf den Wecker geht, sagen, pass auf, Kleine, jetzt ist gut, jetzt bist du einfach mal eine Sekunde still. Aber im Prinzip ist dieses Beispiel wieder richtig. Zwei Liebende würden einen anderen ja auch nicht ins Zimmer schicken oder die Beziehung ist schon ziemlich kaputt, sondern man würde sagen, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder heraus? Wie machen wir es gemeinsam wieder gut? Eltern haben zu wenig Vertrauen darin, dass die Kinder horchen, ihre Sinne spannen, eigentlich ihre ganze kleine Existenz immer wieder spannen auf die Eltern. Finden die das gut? Ist das richtig, was ich mache? Und wenn das mit einem freundlichen, gelassenen, manchmal auch gelangweilten Blick beantwortet wird, dann ist erst einmal die Welt in Ordnung. Dann können wir sogar ein Wort wie Gehorsam nehmen, aber in diesem Sinn, gehorchen, hinhorchen, die Sinne spannen, das ist auch ein Kinderrecht, nicht? Und die Kinder haben jederzeit diese Bereitschaft, man macht sie nur durch die eben geschilderten Beispiele selbstverständlich kaputt. Wenn ich mein Kind auf einen stillen Stuhl setze, dann verletze ich seinen Respekt vor der Großartigkeit seines Vaters und das hat dann schon lange und langfristige Folgen.
Viele Eltern verkehren ja heute mit ihren Kindern auf Augenhöhe, versuchen genau das, was Sie, Herr Juhl, vorhin auch beschrieben haben, mit ihnen zu reden, ihnen zu erklären, warum sie dieses tun oder jenes lassen sollen. Ist das grundsätzlich?
Die reden auch viel zu viel.
Die reden viel zu viel, Herr Bergmann.
Ja, die reden viel zu viel mit den Kindern. Das macht die Kinder wahnsinnig, dieses unendliche Erklären. Und dann, Herr Juhl hat es anfangs gesagt, dann immer auch noch diesen konventionellen Tonfall. Würdest du mir bitte die Joghurt aus dem Kühlschrank holen?
Was sagen Sie denn, Herr Bergmann?
Ich sage, hol mir mal die Joghurt, Großer. Ja? Und dann macht er das. Warum macht er das? Weil er seinen Papa lieb hat. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also dieses Konventionelle, dieses Enge, dieses Spießige, dieses ständige sich bemühen, wir machen alles richtig. Dieses methodische Lenken der Kinder, das macht das Leben mit ihnen kaputt. Und das ist unendlich schade, weil jede Sekunde, die man mit einem Kind verbringt, hat eine solche enorme Einzigartigkeit. Mir fällt da immer, lassen Sie mich das noch schnell sagen, ein Satz ein, den Walter Benjamin mal geschrieben hat. Er sagt, die Juden sagen, heilig die Zeit, denn jede Sekunde könnte die schmale Pforte sein, durch die der Messias tritt. So muss man mit Kindern umgehen, auf sie schauen und wissen, dass es nur jetzt, dieses eine Mal, ein einziges Mal, jetzt schon fast entleitet es mir wieder. Habe ich diesen Blick, dann kümmere ich mich den Teufel um pädagogische Programme oder um ein chinesisches Förderprogramm, dann will ich dieses Kind lieb haben, aber nicht lieb im Sinn von Verwöhnung.
Aber Herr Bergmann, steht da das Kind nicht dann doch wieder ganz im Mittelpunkt und richten die Eltern sich und ihr Verhalten nach seinen
Bedürfnissen aus? Dazu würde ich auch gern was sagen. Gern vor die Runde, was Herr Bergmann gerade gesagt hat mit dem Benjamin-Zitat. Mir fällt immer in der deutschen Einstellung zur Erziehung von heute diesen enormen Pathos. Unsere Verantwortung, es ist ein schönes Pathos, aber es ist auch ein Pathos. Und manchmal denke ich, es wäre vielleicht einfacher, wenn man diesen Pathos weglassen würde, wenn man unbefangener an die Sache rangehen würde.
Und was meinen Sie mit Pathos, Frau Durand?
Also diese Ernsthaftigkeit, die im Ton klingt, die Idee, dass alles, was man macht, Folgen haben wird, dass man für jedes Wort, jede Geste, dass man damit etwas bewirken wird, das gut, aber vielleicht auch schlecht sein kann. Also ich finde das furchtbar einschüchternd.
Ich möchte gerne was zu Ihrer Frage ein bisschen früher. Also setzt man dann nicht wieder das Kind ins Zentrum? Nein, das kommt ja daran auf, was für eine Rolle spielen Kinder im Selbstbild von Eltern. Und wenn es nur so eine, also wie eine tolle Auto oder ein tolles Haus oder Boot oder Ferien spielt, ja, also dann kriegt man sein wohlverdientes Straf. Aber das geht für die Kinder darum, wie wertvoll bin ich für das Leben meines Eltern. Wenn ich das erlebe, dann kann ich alles anders überleben.
Aber ist
auch
das
chinesisch.
Aber ist es denn richtig, wenn Eltern mit ihren Kindern auf Augenhöhe verkehren? Da sind wir im Grunde bei diesem uralten Konflikt, autoritäre Erziehung oder antiautoritäre Erziehung. Ist das Kind gleichberechtigt wie ein Erwachsener oder eben doch nicht?
Ja, meine Meinung nicht. Ich habe einen anderen Ausdruck verwendet. Ich habe über Gleichwürdigkeit geredet. Eltern haben ja viel mehr Macht, die haben viel mehr Erfahrung, viel mehr Überblick und so weiter und so fort. So gleich sind die nicht. aber mit Gleichwürdigkeit umzugehen, also die Kinder sind Menschen, die sind wie richtige Menschen, das hat mit Qualität der Beziehung zu tun.
Also auf eine Formel gebracht, wenn ich das anfügen kann. Kinder wollen nicht gleichberechtigt sein, Kinder wollen beschützt werden. Und das führt auch auf das zurück, was ich anfangs sagte. Die inneren Bilder von der ausreichend guten Mutter und dem ausreichend guten Vater, so hat es mal ein britischer Psychoanalytiker genannt, die sind von überwältigender Bedeutung und die aktualisieren sich in jeder Begegnung, jeder Berührung mit den Eltern wieder. Nein, Eltern müssen die beschützenden Großen sein, auf die die Kinder gebannt hinschauen und denen sie sich wieder und wieder entziehen und die sie gelegentlich austricksen. Dies alles sind existenzielle Grundlagen und sind auch überhaupt nicht zu verändern durch pädagogische Methoden irgendwelcher Art, genauso wenig wie die Gewalt in der Schule mit einem Antigewaltprogramm.
Herr Juli, ich würde gerne noch mal auf ein Beispiel zurückkommen, das ich mal gelesen habe. Sie haben in einem Interview gesagt, auf die Frage, wie Eltern sich denn verhalten sollen, wenn ihr Kind im Winter partout ein Sommerkleidchen tragen will, dass die Eltern dann zuerst versuchen sollen zu erklären, warum das keine gute Idee sei. Und wenn das Kind das dann nicht annehme, diese Erklärung, dann sollten die Eltern einfach das Kind im Kleidchen mitnehmen und halt eine Tasche mit warmen Sachen packen und mit in den Kindergarten nehmen. Aber wo bleibt denn da die elterliche Autorität? Da hat doch das Kind das Gefühl, ich habe die Situation bestimmt.
Das ist doch ein typisches Beispiel, was Rousseau formulieren würde als Erziehung der Dinge. Das heißt, das Kind hat eine Entscheidung getroffen und es wird dann durch die Situation über diese Folgen belehrt. Und die Eltern haben sich eigentlich in dem Fall genauso wie der Erzieher im Emil verhalten. Das heißt, sie haben den Ausgang der Konfrontation mit den Dingen vorausgesehen und dafür gesorgt, dass es doch nicht so schlimm wird, dass das Kind sich nicht endgültig erkältet oder krank wird. Aber sie haben doch zugelassen, dass das Kind die Erfahrung macht.
Also in solch einer Situation ist doch einfach, früher oder später fängt die Kleine an zu frieren, dann sagt sie, Papa, mir ist kalt, und dann nehmen sie in aller Seelenruhe die warme Jacke und sagen, pass auf, meine Kleine, du hast leichten Schuss. Da haben wir stundenlang drüber geredet, jetzt nimm die Jacke, zieh sie an, aber zieh sie nicht wieder aus, ja? Das halte ich nervlich nicht durch. Und auf dieser Ebene wandelt man dann vergnügt weiter. Papa ist nach wie vor die große Autorität für die Kleinen. Da muss man nicht dauernd Sorgen haben, dass man die Autorität verliert. Und das Kind fühlt sich beschützt. Das ist der entscheidende Punkt. Dass es seinen Willen durchgesetzt hat, dagegen ist da nichts zu sagen. Wir wollen doch willensstarke Kinder.
Ich möchte gerne sagen, ich habe jetzt 40 Jahre lang als Familienberater gearbeitet. Diese Konflikten morgens am Anziehen, Abend um Abendessen, Abend um Einschlafen und so weiter. Die habe ich fast nie die ersten 20 Jahre gehört. Das sind neue und das sind nicht verschiedene Konflikte. Das sind genau dasselbe Dilemma auf verschiedene Bühnen sozusagen. Also das geht darüber, wie kann ich als Eltern meine Autorität ausüben in einer Art und Weise, dass mein Kind nicht kränkt. Und wenn möglich auch hilft. Das ist die große Frage, das stellen alle Eltern sich. Und wir wissen, autoritär funktioniert nicht, also für Kinder und Beziehungen. So, wir müssen einen dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Weg neu erfinden. Wir sollen nicht vergessen, die Methoden von meiner Kindheit, vom Lehrer und Erzieherinnen und so weiter, haben nur deswegen funktioniert, dass Kinder schon ab 2 Jahre Angst für die Erwachsene hätte. Deswegen hat es funktioniert. Und heute weniger und weniger Kinder, Gott sei Dank, hat diese Angst für Erwachsene. Mittlerweile müssen die Erwachsenen, auch Eltern, den Respekt von Kindern verdienen. Kinder wollen nicht lieber, als mit ihren Eltern zu kooperieren, glücklich machen, zufrieden machen. Die Eltern müssen es nur möglich machen.
Gute Autorität ist das, was ich so ein bisschen analytisch angedeutet habe, im Kern des Kindes, im Selbstgefühl, in seinem Körpergefühl, wenn es an irgendeiner Süßigkeit lutscht, in all dem ist bewusst und meist unbewusst Mama und Papa repräsentiert und waren die ausreichend gut, dann lieben die Kinder diese Eltern und wollen, dass diese Eltern ihnen die Welt bedeuten. Und die Eltern, wenn die sich, so wie ich es versucht habe, vorhin mit ein bisschen Pathos deutlich zu machen, wenn die sich an der Existenz dieses Kindes es freuen, auch mit der Bewusstheit, es ist so unendlich vergänglich, es geht alles so schnell vorbei. Dann haben wir eine innere Verknüpfung der Bestrebungen beider, dass wir diese ganzen Erziehungsprogramme im Sinn von Instrumenten und instrumentalen Lösungen von Konflikten wirklich nicht mehr brauchen. Das kann man stundenlang durchgehen, ob man im Supermarkt ist und das Kind will diese süße Joghurt haben und Papa will das nicht. Man kann das alles immer wieder auf diese Grundformel runterbuchstabieren und jedes Mal lässt sich der Konflikt so lösen, dass keiner wirklich tief gekränkt ist. Wir haben einen Mangel an Souveränität und diese Souveränität genießen die Kinder. Ich weiß dann noch, wie ich meinem Großvater, der war Schuhmacher, dem habe ich als Siebenjähriger zugeguckt, sehr, sehr lange hochkonzentriert. Der guckte gar nicht zu mir rüber und trotzdem war ein inniger Kontakt da und ich habe den Geruch des Leders und diese etwas hagere Figur, die sich da über den Tisch beugte und das Leder spannte, alles habe ich eingeatmet und gleichzeitig habe ich die Ethik dieses Mannes, sein handwerkliches Ethos mit eingeatmet. So habe ich Sozialität und Gewissen gelernt und so geht es gut.
Es klingt aber alles sehr nostalgisch und die Bedingungen der Gesellschaft haben sich geändert und es haben nicht alle Kinder heute so einen Handwerker als Großvater, den sie bewundern kann.
Das war ja auch nur ein Beispiel.
Und dazu möchte ich gerne was sagen. Man kann sagen, das ist nostalgisch. Es ist und war trotzdem sehr, sehr wichtig. So was Eltern tun können, ist, die können zu Hause kommen, so rund 4, 5, 6 und dann nicht immer als Pädagogen funktionieren, sondern als Erwachsene. Also, halbe Stunde schlafen, Zeitung lesen, Suppe kochen, im Garten ein bisschen rummachen und so weiter. Die Kinder brauchen erwachsene Vorbilder. Und jetzt sage ich was ganz Gefährliches und man muss ganz genau zuhören. Lehrer und Erzieherinnen sind keine richtigen erwachsene Vorbilder, weil die sind für die Kinder da. Die sind also als Service für die Kinder da. Richtige Erwachsene, in meinem Sinne, sind Erwachsene, die was für sich selber machen. Genau wie der Schuhe machen, er muss Geld verdienen. Und dann kann Kinder lernen, wie lebt man als Erwachsener. Im Kindergarten lernen die ja, wie lebt man als Kind. Die lernen zu spielen, zu malen, zu alles Mögliches. Aber wie kann man ein Erwachsenenleben leben? Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen können die Eltern sich ruhig, also wenn die sich überfordert fühlen, ein bisschen entspannen und sagen, was brauche ich? Ja, ich brauche eine halbe Stunde. Aber das ist, wenn man zwei Kinder hat, das ist ja unmöglich, sagen die jungen Eltern. Und das ist gar nicht unmöglich, das ist sehr, sehr möglich. Und deine Kinder geben dir das sehr, sehr gerne. Mein Enkelkind ist jetzt 2 Jahre alt, fast 2 Jahre. Sein Vater und seine Mutter sagen das zu ihm. Hör mal, halbe Stunde musst du jetzt selber spielen. Du kannst hier rum, wo ich liege, aber ich muss jetzt eine halbe Stunde schlafen. Er guckt die liebesvoll an und macht so. Und wenn er irgendwas wehtut, dann kommt er natürlich. Aber dieses Wir-Leben für unsere Kinder ist so gefährlich.
Der Fall, den Sie jetzt gerade geschildert haben, das wäre ein Beispiel dafür, wie Eltern Wert auf ein autonomes eigenes Leben legen und auch von den Kindern erwarten, dass sie das respektieren. Wohin führt es denn umgekehrt, wenn Eltern versuchen, sich über ihre Kinder selbst zu verwirklichen?
Das ist ein Missbrauch, aber das ist auch ein Missverständnis. Also wie kann meine Kinder für mich, für uns wertvoll sein? Also als Statussymbole oder können meine Kinder mein Leben bereichern? Und ich weiß, was ich gerne möchte. Aber wenn Eltern Kinder haben möchten, die diese Rolle in ihr Leben spielen, das wissen wir ja genau. Das haben wir ja 200, 300 Jahre Geschichte haben wir von Vätern, die Rechtsanwälte oder Schuhmacher oder was weiß ich wer, und hat ihr Söhne gesagt, du gehst jetzt in meine Fußspuren, sonst bist du nicht mehr mein Sohn. So diese soziale Erwartungen und Ziele von Eltern zu erfüllen, das haben Kinder ja 200 Jahre mitgemacht. Es hat nicht zu was sehr Gutes geführt. Es schadet die Kinder und es schadet vor allem in Beziehung zwischen Kinder und Eltern. Und ich möchte gerne sagen, dass wir haben ja heute, es ist mit meiner Generation angefangen, glaube ich, wir haben ja ganz andere Erwartungen und Ambitionen für eine Beziehung zu unseren Kindern, wenn die erwachsen sind. Ich möchte ja gerne, dass mein Sohn und seine Familie zu mir kommen, weil wir uns gegenseitig lieben und nicht, wie ich meine Eltern immer besucht, als Pflicht. kann ich mit 5 Mal pro Jahr, wenn ich das machen kann, wunderbar. Wir haben ganz, ganz neue Ambitionen. Und das heißt, wir müssen Beziehungen aufbauen, wo beide ihre Autonomie nicht nur bewahren, sondern auch entwickeln können.
Ist die vermeintliche Liebe mancher Eltern dann in Wirklichkeit eher so eine Art Narzissmus?
Ja, das ist reiner Narzissmus.
Es geht ein bisschen zurück auf das, was ich ganz am Anfang grob skizziert habe. Also diese moderne Kleinfamilie, diese sehr fragile, sehr anfällige Kleinstorganisation Familie, die eigentlich ganz wenig Stützen hat. Es gibt keinen Verwandtschaftsverbund mehr, es gibt keine stützende soziale Gemeinschaft. Da liegt es natürlich für viele Eltern nahe, dass das Kind nach außen hin darstellen soll, das ist eine ganz tolle Familie, dass es nach außen hin darstellen soll, was für eine heile und begabte Familie, das ist, sie haben doch reihenweise als Kindertherapeut beschädigte Kinder, bei denen die Eltern sagen, wir wollten nur mal wissen, ob unser Kind hochbegabt ist. Dann gucke ich den Kleinen an und sage, nee, die Sorgen müssen Sie nicht machen. Nicht? Das ist nicht das Problem. Also wir haben schon einen elterlichen Narzissmus, der hat aber mit dieser Bindungsintensität in der Familie zu tun und damit kommen die Eltern auch sehr schwer klar. Einerseits wollen sie die Kinder verwöhnen und wollen ständig geliebt werden, andererseits wollen sie Autorität werden und sie verlieren das, was jetzt mehrmals hier gesagt wurde, die Eigenart und die Eigenheit ihrer selbst und ihres erwachsenen Lebens. Und Kinder haben eine ungeheure Bereitschaft, auf die Eigenheit des Erwachsenen, auf die Besonderheit des Erwachsenenlebens zu achten. Da spannen die ihre ganzen Sinne, da achten sie, da horchen sie, da sind sie, wenn man dann so will, gehorsam.
Frau Durand, wenn in Frankreich es den Eltern so wichtig ist, dass ihre Kinder erfolgreich sind, ist das nicht auch so etwas wie Projektion der eigenen Bedürfnisse, Selbstverwirklichung?
Bestimmt, das ist auch Projektion eines Bedürfnisses nach Sicherheit, nach Anerkennung, klar. Aber ich glaube, solcher Projektion kann man Eltern nicht verbieten. Sie sind einfach da, sie sind einfach Teil von der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Die Eltern, also wenn es Wunschkinder sind, die Eltern haben Wünsche mit diesen Kindern gehabt. Und es ist schwer, glaube ich, zu trennen zwischen gute und schlechte Projektionen der Eltern. Es gibt auch, glaube ich, Projektionen, die gut sind. Wenn, sagen wir mal, ein Elternteil etwas leidenschaftlich macht, zum Beispiel Musik, und erwartet auch oder den Wunsch hat, dass die Kinder das auch machen. Das ist natürlich eine Form von Projektion. Es ist vielleicht auch eine Herausforderung. Und ich glaube, das kann man den Eltern nicht wegnehmen. Das gehört, glaube ich, auch zum Elternsein.
Also ich möchte gerne sagen, das muss bitte nicht ein neues Projekt sein für alle Eltern, dass jetzt dürfen die nie mehr projizieren. Mhm. Also alle Menschen projizieren 80% der Zeit und so will es weitergehen. Mhm. Und bitte lassen die Eltern.
Das heißt, es ist also völlig in Ordnung, Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen.
Das heißt nicht, dass es völlig in Ordnung ist. Das heißt, dass wir machen als Eltern so, meiner Erfahrung nach, so 15, 20 ernsthafte Fehler pro Tag. Und wenn es darum oder nicht über 30, 40 geht, dann ist alles okay. Damit haben unsere Kinder keine Probleme. Man muss nicht perfekt sein. So versuchen wir nicht, diese Mini-Paradies-Vorstellung von modernen Eltern zu verfolgen als Experten und sagen, wir wissen genau, wie wir dich helfen kann, deine Mini-Paradies aufzubauen. Weil diese Mini-Paradies ist schlecht für alle.
Ich bringe es nochmal auf einen etwas schlichten Satz, was die Perfektion der Eltern betrifft. Ich sage auf meinen Elternvorträgen gern, ich bin ein ziemlich gut ausgebildeter, therapeutisch arbeitender Mensch, bin auch nicht richtig blöd. Ich mache am Tag ungefähr 30% in der eigenen Familie richtig. Die anderen 70% gleichen die Kinder aus.
Heißt das, die Kinder haben aus sich heraus ein besseres Gespür für das, was richtig ist im Umgang miteinander oder für das, was man nicht so ernst nehmen sollte, als die Eltern es haben, die sich viel zu viele Gedanken darüber machen?
Viel besser.
Zumindest ein feineres, nicht? Also die atmen sozusagen die Existenz ein, die haben ja diese vielen Hemmungen und Reflexionsstufen und so etwas, das haben sie alles nicht. Aber wenn ich das jetzt fast zum Schluss noch sagen darf, das Substanzielle, das findet sich für mich in einem Brief, den hat Paulus an die Korinther geschrieben. Der schreibt dort, wenn ich mit 1000 Engelszungen redete, also wenn ich methodisch alles richtig mache, wenn ich alle Erziehungsprojekte des Deutschen Kinderschutzbundes beachtet habe, und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Das halte ich für das ganze Geheimnis von Erziehung.
Herr Bergmann, das war ein wunderbares Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Diskutiert haben wir über Lust und Frust der Erziehung, wie Eltern ihre Kinder mit Bedeutung überfrachten. Und ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern Wolfgang Bergmann, Erziehungswissenschaftler aus Hannover, Dr. Beatrice Durand, Romanistin und Autorin aus Berlin und Jesper Juhl, Familientherapeut aus Jütland in Dänemark. Auf unserer Homepage im Internet finden Sie auch die Angaben zu Ihren Büchern. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.